Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, da sind wir. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr vor allem auch heute mit dabei seid, denn heute ist Dienstag, 19.30 Uhr. Ha, eigentlich ja immer Mittwoch, ne? Aber ich habe morgen Abend einen anderen Termin noch und dann dachte ich, machen wir das heute Dienstag, dann müssen wir nicht ausfallen lassen. Ich hoffe, ihr seid in Bible-Study-Laune. Ich bin in Bible-Study-Laune. Wir sind ja mitten im Galaterbrief, ne? Die letzten Male haben wir schon ein richtig gutes Stück geschafft. Ich glaube, Hälfte würde ich mal behaupten, haben wir schon geschafft. Und wir sind mitten in Kapitel 3. Und wir sind ja in diesen ganz kleinen, feinen Abstufungen von, wie ist das eigentlich mit Gesetz und Evangelium? Wie ist das mit Gnade und Gesetz? Wie ist das mit Glaube? Und letztes Mal hatten wir zum Beispiel auch Segen und Fluch, also diese ganzen Themen, wo es darum geht, dass zwei Dinge irgendwie gegenüber voneinander stehen. Und Paulus, der den Galaterbrief geschrieben hat, der ist immer ganz stark bemüht, auf Menschen zuzugehen, die da noch nicht ganz so weit mit dem Verständnis sind oder, wie auch hier im Fall vom Galaterbrief, die da wieder irgendwie einen Schritt zurück gemacht haben. Die Jesus kennen, die bei dem ganzen Ding da irgendwie große Schritte gemacht haben, aber mit einem Mal verfallen die wieder in so alte Muster. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Du gerade vielleicht auch bei Glaubensdingen oder, ne? Wir haben Anfang des Jahres, vielleicht auch Anfang Januar gerade, wo du dir was vorgenommen hast und dann irgendwie merkst, oh, da habe ich gerade einen Rückschritt gemacht, ich war doch schon mal weiter. So, und das ist dieses Thema, das Paulus ganz stark beschäftigt. Und wir wollen doch heute mal schauen, was so in unserem kleinen Galaterbrief los ist. Also, wie immer, wir werden jetzt eine halbe Stunde ungefähr uns mit dem Text beschäftigen. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne mit Großfrage-Doppelpunkt davor in den Chat rein, wenn du jetzt gerade live dabei bist. Und dann werden wir am Ende noch die Zeit nutzen und uns das Ganze dann nochmal mit den Fragen zusammen anschauen. Also, so, jetzt starten wir aber. So, und wir sind heute beim Stück Galater Kapitel 3, die Verse 15 bis 20. Heute ist ein kleineres Stück, nicht so wie, letztes Mal hatten wir ja ein sehr langes Stück, ne? Letztes Mal hatten wir ein ordentlich langes Stück an Text, diesmal ist es ein bisschen weniger. Passt gut auf eine Seite mit ein bisschen Platz. Also, lass uns mal direkt starten. Was ich beim Lesen, manchmal ist es ja auch so, bei Bible Study, manchmal sind es auch einfach so Dinge, die auffallen, während man liest. Und was mir direkt aufgefallen ist, ist hier, Brüder. Er sagt, Brüder. Das heißt, selbst, und das fand ich wichtig, selbst bei allem, was ja auch die Probleme sind, ne? Wo es darum geht, dass Dinge nicht gut laufen, wo er sagt, Leute, wir müssen mal über das reden, was hier abläuft. Er bezeichnet sie als Brüder. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel darüber reden, wie das mit Konflikten zum Beispiel in der Gemeinde oder im Christentum allgemein ist. Da können wir uns hier ein Beispiel nehmen. Er nennt sie trotz allem, was gerade los ist, Brüder. Also er wirbt um, wie sollen wir das nennen? Er wirbt um die Galater, er wirbt um Zuhörer, er wirbt um offene Ohren. Würde ja, glaube ich, einen Unterschied machen, wenn er den Abschnitt anfängt mit, Mensch, ihr Deppen, jetzt passt doch endlich mal auf. Sondern nein, er sagt, hey, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Das ist ein Gutes Stichwort, denn was jetzt kommt, ist eine Illustration. Er benutzt jetzt gleich ein Beispiel, um zu schauen, wie kann ich euch das noch besser nahe bringen, worum es mir geht. Und sagt, ne, ich rede jetzt erstmal nach Menschenweise. Und das werden wir sehen, man kann das ganz gut einteilen. Wir sind jetzt sozusagen in Teil 1 von dem Ganzen, das ist diese Illustration. Also, lass uns mal schauen, wie diese Illustration denn ist bei ihm, dieses Beispiel, das er bringt. Er sagt, ich lese mal vor, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Also er nimmt ein Beispiel, was man damals versteht, was man heute auch versteht, und sagt, hey, ihr wisst, wenn jemand ein Testament gemacht hat, und das könnte man heute auch genau das Beispiel benutzen, wenn jemand sein Testament macht und das durch einen Notar beglaubigt ist, bestätigt, alles ist alles rechtsgültig, die Person stirbt, das Testament wird aufgemacht, wird geguckt, was steht denn da drin, dann fängt ja auch keiner an, um irgendwie noch Sachen rauszustreichen, also etwas aufzuheben, oder irgendwie noch drei Sätze schnell ranzuschreiben. Geht ja nicht, sagt er, ne? Geht ja nicht. Und sagt er, Leute, ne, auch ihr, meine Brüder, ich rede nach Menschenweise, ich benutze ein Beispiel, das ihr kennt, um das dann, das kommt später, auf den Glauben zu übertragen. Ne, wenn man ein Testament hat, da doktert man ja auch nicht mehr dran rum am Ende, sagt er. So, Testament steht. Das ist die Illustration, also die Illustration vom Testament. Testament steht fest. Das ist die Illustration, mit der er startet. So. Dann kommt sozusagen drei Schritte haben wir heute. Zweiter Schritt, machen wir hier mal Teil 2 gleich. Nun aber sind die Verheißungen, oh, ich lese erstmal. Nun sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Zu zugesprochen will ich auch noch was sagen. Es heißt nicht und den Samen, also Plural, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Jetzt sind wir in dem Mittelteil. Das ist quasi Teil 2 des Ganzen. Da stellt er den Bezug her. Schauen wir da mal ein bisschen rein, weil hier entscheiden sich ein paar Dinge für heute. Also, er redet von den Verheißungen. Verheißung machen wir mal blau, ne? Weißt du, blau ist bei uns Farbe für Glaube und für Verheißung, finde ich, kann man da auch gut mit reinnehmen. Und die wurden zugesprochen. Das machen wir erstmal, ich sage da gleich noch was zu, machen wir in grün, weil, was ist grün? Genau, die Farbe für Gottes Wesen und Gottes Handeln. Das heißt, wer spricht hier wem was zu? Gott spricht Abraham und seinem Samen was zu. Das Ganze, oder da kommen wir gleich zu, weil es gibt nachher noch, machen wir nachher. Das wird zugesprochen. Und jetzt macht er nochmal, das ist ganz spannend. Was er jetzt nämlich macht ist, er guckt sich genau an, was da steht. Denn das Stück, über das er hier redet, das ist aus Genesis 17. Das ist der Bundesschluss, nennt sich das auch. Das ist der Bericht darüber, wie Abraham und Gott den Bund schließen. Oder andersrum, Gott schließt den Bund mit Abraham. So. Und darauf nimmt er hier Bezug, indem er nämlich dieses Zitat, ne, und den Samen und, ups, müssen wir mal, ich guck mal hier, ich habe den Text jetzt nicht ausgedruckt, aber, hier mal schauen. Hier, ups, ist auch die gleiche Übersetzung, ist Schlachter. Hier Vers 7, ne? Kapitel Genesis oder 1. Mose, Kapitel 17 und dann hier unten Vers 7. Gott spricht, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, dir ist Abraham, und deinem Samen. Also hat Paulus gut festgestellt, Moment mal, das ist ja Singular. Und fragt sich, was ist denn dieser Samen, dieser Singular-Samen? Das sind ja nicht offensichtlich alle Völker, dann würde man ja Plural nehmen, denkt er sich. Und er kommt zu dem Schluss, ne, also er redet nicht von vielen, sondern von einem, und das ist Christus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für heute. Das, was Paulus hier nämlich macht, ist etwas ganz Entscheidendes und was ganz Ja, spannend ist tatsächlich auch, was er nämlich macht. Das Stichwort, das man dazu hat, das schreibe ich uns hier mal neben, ist christologische Auslegung. Eine christologische Auslegung. Luther hat das, vielleicht kennst du von Luther dieses ja, Sprichwort, geflügelte Wort. Luther hat immer gesagt, was Christum treibet. Das ist für ihn das Wichtige. Ja? Das, was Christum treibet. Und das ist so, dass er Jesus, und da ist er in der Tradition von Paulus. Paulus macht das Gleiche hier. Also, das bedeutet Jesus. Ups, kann man nicht ganz sehen. So, Jesus ist Schlüssel, das sehen wir heute ganz besonders, für AT. Denn was er hier macht, ist ja, er nimmt den Text aus Genesis, also ganz eindeutig Altes Testament, ne, erstes Buch im Alten Testament, nimmt sich da ein kleines Stück Text raus, guckt sich das an und erklärt das den Galatern, indem er durch sozusagen die Jesusbrille drauf guckt. Er sagt, okay, wenn Gott hier in seiner Verheißung von dem Samen spricht, dann meint er damit Jesus. Das ist das, was Paulus hier erklärt. Also, wenn du da eine ähnliche Stelle, zum Beispiel kann man sich nochmal angucken, was ist das, Lukas 24, die Emmaus-Jünger. Ja, kurz nach der Auferstehung trifft Jesus auf zwei Jünger, die unterwegs sind, von Jerusalem zurück nach Emmaus, nach Hause. Und die beiden haben nicht so richtig was mitbekommen von dem, was in Jerusalem an Karfreitag und Ostern passiert ist. Also oder doch, Karfreitag haben sie mitgekriegt, aber Ostersonntag nicht. Und die gehen davon aus, Jesus ist tot. Und Jesus erscheint ihnen und die unterhalten sich. Und dann heißt es bei Lukas, und er fing an, ihnen aus der Schrift und dem Psalm oder Propheten und Psalm, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut ist, aber aus jeden Fall aus dem Alten Testament sozusagen, beginnt Jesus ihnen zu erklären, dass sich das alles auf ihn bezieht. Also Jesus nimmt auch das Alte Testament und erklärt das Alte Testament auf sich hin. Und Paulus macht hier das Gleiche. Er nimmt die Geschichte von Abraham und dem Bund und sagt, hier, der Samen, wer ist das? Na klar, das ist Jesus. Warum das so ist, kommt gleich noch. Aber das ist sozusagen in diesem zweiten Schritt, das ist die große These. Ja? Die große These ist dieser Bezug, indem er auf den Bundesschluss aus Genesis 17 Bezug nimmt und sagt, so, das ist das, worum es geht, diese Verheißung, die ich Abraham gegeben habe, schon ganz am Anfang, das ist wichtig, das müssen wir uns merken, diese Verheißung, die steht mit auf den ersten Seiten der Bibel. Denn jetzt, im dritten Schritt, kommt sozusagen das eigentlich groß theologische Arbeiten quasi. Also, pass mal auf. Das aber sage ich. Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament, und jetzt nimmt er das aus hier oben wieder auf, Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus sagt, wenn wir das chronologisch ordnen, dann ist diese Verheißung an Abraham ja vor dem Gesetz da. Ja? Wenn du, können wir mal so einen rudimentären Zahlenstrahl machen. Wir haben ja am Anfang haben wir die Schöpfung. Dann haben wir den Sündenfall. Dann haben wir hier so, ne, alles, was so los ist mit Arche Noah und so. Und dann haben wir irgendwann Abraham. Mit Bund und Verheißung. Dann irgendwann vergehen hier 430 Jahre. Bis dann Mose kommt und das Gesetz. So, und dann geht es immer weiter und irgendwann kommt dann Jesus. Ne, und da sind wir. Und Paulus, der guckt jetzt zurück und sagt, naja, aber wenn wir dieses hier haben am Anfang, dass dort schon dieser Bund mit der Verheißung gemacht wurde, der wird dann ja durch das, was 430 Jahre später, nämlich das Gesetz, was dazugekommen ist, das wird dadurch ja nicht aufgehoben, ne? Also, ein von Gott auf Christus hin bestätigtes Testament, weil er sagt ja, der Same ist Jesus. Das heißt, machen wir mal einen Bleistift, damit das. Jesus ist hier schon mit im Spiel. Der ist da schon mit im Spiel. Und Paulus sagt, naja gut, nur weil 430 Jahre später das Gesetz gekommen ist, wird das hier ja nicht ungültig. Ne? Also gucken wir mal weiter, erklärt das noch besser. Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament, das ist diese Verheißung, die Abraham gekriegt hat, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben wird. Also eine Verheißung wird nicht aufgehoben. Das ist wichtig. Diese Parallele, die wird noch dadurch deutlicher, durch diese beiden Worte, ne? Bestätigt, sieht man im Deutschen nicht, bestätigt und ungültig machen. Das sind im Griechischen ist es das gleiche Wort, nur mit einer Vorsilbe davor. Also im Griechischen kann man einfach einen Buchstaben davor setzen und dreht dadurch das Wort ins Negative. Aber prinzipiell ist es das gleiche Wort. So wie, ja, wie im Deutschen, sozial und asozial. Ne? Indem man das A davor setzt, wird das Wort komplett umgedreht. Und das ist hier genauso. Das macht dieses, ne? Macht das nochmal deutlich, worum es hier geht. Er sagt, diese Verheißung auf Jesus hin, die ist bestätigt und die wird nicht sozusagen unbestätigt, also umgedreht, dadurch, dass das Gesetz dazu kommt. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Gesetz, Verheißung, wichtig, wichtig. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Abraham kannte das Gesetz nicht. Das Gesetz kam 430 Jahre nach Abraham. Der kennt nur die Verheißung. Abraham kennt nur die Verheißung. Was ist die Verheißung an Abraham? Machen wir mal einen kleinen Exkurs hier. Wir befinden uns gerade in dem ganzen Stück, also Abraham geht Genesis 12 los und er wird beerdigt in Genesis 25, wenn ich mich nicht täusche. Und dieser Bundesschluss oder diese drei wichtigen Kapitel, die sind eigentlich Genesis 12, da wird Abraham aufgefordert loszuziehen, Genesis 15 und Genesis 17. So, und das ist das Kapitel, worum es gerade geht, dieser Bundesschluss. Der Bundesschluss besteht eigentlich darin, dass Gott den Bund ankündigt sozusagen. Also Gott sagt, ich will dein Gott sein. Das sagt Gott zu Abraham. Das ist Inhalt des Bundes. Inhalt des Bundes ist, ich will dein Gott sein. Ne? Genesis 17, 1 bis 7 hatten wir eben. Ich will dein Gott sein. Und daraus ergeben sich für Abraham ein paar Dinge. Zum Beispiel das Land wird versprochen für das Volk. Fruchtbarkeit, ne? Abraham wird ja angekündigt. Zu dem Zeitpunkt hat er keine Kinder, dass er Vater von einer großen Menge werden wird. Aber das sind sozusagen nur Ausdrücke von diesem Bund, von diesem Segen, von dieser Verheißung. Und hier oben wird aber schon gesagt, in dieser Verheißung, da geht es darum, dass das in deinem Samen, also in Christus, dass das da gipfelt. Das heißt, in diesem Ich will dein Gott sein, was er zu Abraham sagt, das gipfelt in Jesus. Da ist es auch deutlich für alle zu sehen. Das ist auch entscheidend. Ne? Hier ist das ist ein Gespräch zwischen Abraham und Gott hier. Aber am Kreuz, da ist es für alle zu sehen. Und was ist da zu sehen? Dass Gott sagt, ich will euer Gott sein. Das ist dieser Bogen, der sich spannt. Von Anfang an aus diesem Bundesschluss. Ja? Gott schließt einen Bund mit Abraham, sagt, ich will dein Gott sein. Und die vollständige, vollendliche Erfüllung, die wird sich in deinem Samen, in diesem einen Nachkommen zeigen. In Christus, sagt Paulus, ist das. Ja? Und da wird aus, ich will dein Gott sein, für alle sichtbar am Kreuz, ich will euer Gott sein. Und nun sagt Paulus, ja, aber das wird doch nicht ungültig gemacht, dass dieses Versprechen Gottes, weil 430 Jahre später das Gesetz dazu gekommen ist. Ja? Denn Abraham, der hat das ja alles nicht durchs Gesetz, sondern durch die Verheißung bekommen. Und nicht, falsche Farbe. Und nicht durch das Gesetz. Entscheidender Unterschied. Und hier auch, so richtig schön, du weißt ja, ich stehe auf diese ganzen präpositionalen Zusammenhänge, durch. Vergleicht da wieder, er sagt, wodurch passiert etwas? Durch die Verheißung bekommt Abraham diesen Zuspruch, dieses Versprechen Gottes, nicht durch das Gesetz. Das Gesetz, das kannte der noch gar nicht, das entsteht 430 Jahre später. Fragst du dich vielleicht, okay, aber wozu gibt es denn das Gesetz dann? Super Frage. Fragen die Leute im Galaterbrief sich nämlich auch. Und Paulus hat sich gedacht, dass die sich das fragen und dass wir uns das fragen und hat es deshalb direkt schon mit reingebaut. Also, wozu denn das Gesetz, wenn es diese Verheißung gibt? Das Gesetz wurde der Übertretung wegen, wurde es hinzugefügt. Boom. Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, ne? Also, gucken wir gleich, dem die Verheißung gilt, Jesus. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Das ist das Ende für heute, da wollen wir nochmal ein paar Sachen gucken jetzt. Macht er da nämlich nochmal ein bisschen, erklärt er noch ein bisschen mehr. Also, zuerst mal haben wir gelernt hier, 430 Jahre. Es geht hier um tatsächliche geschichtliche Zusammenhänge für Paulus auch. Das ist nicht irgendwie, Spinnerei im Kopf, sondern er sagt, wir können das. Wir können rechnen, ne? Wir können rechnen. So, und vor 430 Jahren nach Abraham kam das Gesetz erst dazu. Warum kommt das Gesetz dazu? Wegen der Übertretung. Also erstmal schreiben wir auf, das kann man so ein bisschen ganz gut, glaube ich, strukturieren hier, wenn wir sagen, erstens, Gesetz kommt dazu. Gesetz wird hinzugefügt zur Verheißung. Warum? Wegen Übertretung. Bis wann? Bis der Same kommt. Und das fasst dann nämlich hier oben dann wunderbar zusammen. Also, nehmen wir mal, wo ist unsere Farbe dafür? Hier. Wegen der Übertretung, wegen der Sünde, wird das Gesetz hinzugefügt. Und zwar so lange, bis der Same, bis Jesus kommt, dem die Verheißung gilt. Ne? Schlussendlich gilt die Verheißung, die Gott macht, nämlich gar nicht Abraham, sondern Jesus. Auch ein spannender Gedanke. Und dann redet er hier noch so ein bisschen von einem Mittler. Falscher Stift. Das, denke ich, ist so gemeint, dass das Evangelium, das, was hier am Kreuz für alle zu sehen ist, ein für alle Mal passiert ist, das ist für alle direkt sichtbar. Und das ist für alle Menschen, steht das offen. Und das ist für alle, das ist für alle ersichtlich, was da passiert ist. Und unmittelbar, das ist das Wort, das ich gesucht habe, das ist unmittelbar. Die Sache mit dem Gesetz, das ist anders. Bei dem Gesetz ist es so, das kommt von Gott und Paulus spricht dann von Engeln. Vermutlich ist dahinter die Vorstellung, dass Mose das Gesetz auf dem Sinai, auf dem Horeb von Engeln bekommen hat. Also das Gesetz geht von Gott über Engel an Mose und von Mose geht es an das Volk. Das ist sozusagen der Weg. Und nochmal, Paulus sagt, dass alles passiert wegen Übertretung. Wir kommen beim nächsten Mal noch stärker dazu. Es gibt bei den Reformatoren auch dieses wunderbare Bild über das Gesetz von Riegel, Spiegel und Siegel, sagen die Reformatoren, dafür ist das Gesetz da. Ja, also Riegel im Sinne von, es sorgt dafür, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen, ne? Du sollst nicht töten. Ist ganz gut, wenn da ein Riegel vorgeschoben wird. Spiegel, das Gesetz sorgt auch immer wieder dafür, dass du, wenn du es liest, siehst, dass du einen Retter, dass du Jesus brauchst. Dass du es eben nicht alleine schaffst. Ja, das hält dir den Spiegel vor. Und Siegel, das hat mit Heiligung zu tun, da kommen wir an einem anderen Tag nochmal zu. Das ist der Run, den er hier durch dieses kleine Stück macht. Also, in kurz nochmal. Leute, ich will mit euch mit einem Beispiel das nochmal verdeutlichen. Ein Testament, wenn man das macht, das Versprechen, das, was da unterschrieben wird, das gilt. Versteht ihr alle, sagt er. Nur hat Abraham ja die Verheißung bekommen von Gott, dass dass der Mund geschlossen wird, ich will dein Gott sein und so weiter. Und da sage ich, sagt Paulus, es kann ja nicht angehen, dass das Bestätigte, also dieses Versprechen Gottes, quasi zurückgenommen wird, weil 430 Jahre später das Gesetz kommt. Gott überlegt sich das ja nicht andersrum. Gott sagt ja nicht, naja, ich mache jetzt mal mit Abraham diesen Bund. Und 430 Jahre später denkt er, Moment, war vielleicht eine doofe Idee? Ich mache jetzt nochmal das mit dem Gesetz hinterher. Wer weiß, besser ist das. Sagt Paulus, das ist ja nicht so, so ist Gott ja nicht. Sondern wenn Gott sein Wort gibt, dann hält das. Und Gott hat Abraham das Wort gegeben, die Verheißung gegeben, die in Jesus erfüllt wird. Das ist dieses ganze Same in Einzelding, ne? Also christologische Auslegung. Denn das Erbe, das kommt nicht durchs Gesetz. Das haben wir in der letzten, vorletzten und wahrscheinlich auch in der davor Bible Study schon gehabt. Durch das Gesetz wirst du vor Gott nicht gerecht. Ja, aber wozu ist das Gesetz denn dann da? Ja, wozu ist das Gesetz da? Das Gesetz, sagt er, wurde hinzugefügt wegen der Übertretung, weil die es nicht hingekriegt haben. Wäre das Volk Israel, können wir mal drüber schreiben, wäre das Volk beim Glauben und Vertrauen Abrahams geblieben, ne, Abrahams geblieben, wäre das Gesetz nicht nötig gewesen. Das steht sozusagen über dieser ganzen Argumentation, dass er sagt, in der Verheißung ist alles drin, was notwendig ist. Das Gesetz musste aber dazu kommen, weil, musst du nur mal das Alte Testament lesen, das Volk Israel ständig daneben haut. Weil die sind mit Mose noch nicht ganz aus Ägypten raus, da murren die schon rum, dass es irgendwie zu warm ist, der Weg zu weit ist und die Hunger haben. So, obwohl die gerade von Gott aus der Sklaverei befreit wurden. So. Also das Gesetz musste dazukommen, sagt Paulus, um die Übertretung, die immer wieder kommen, um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Deshalb gibt es das Gesetz. Retten, ne, konnte das Gesetz nicht. Dazu war es gar nicht gedacht. Die Rettung, das Versprechen, das Heilshandeln Gottes, das liegt von vornherein in dieser Verheißung. Und diese Verheißung, sagt Paulus, die wird im Glauben angenommen. Die wird nicht durch Werke, durch besondere Taten erlangt, sondern die wird im Glauben angenommen. Und wären die Menschen die ganze Zeit dabei geblieben, wäre das Gesetz gar nicht notwendig gewesen. Das Gesetz kam später dazu. Und dann zeitlich begrenzt, ne, bis der Same kommt. Das heißt, da kommen wir nächstes Mal noch genauer zu, dass Jesus, sagt er ja auch selber zum Beispiel, ne, wie erfüllt man das Gesetz? Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit sind alle Gebote erfüllt und so weiter und so weiter. Kommen wir beim nächsten Mal noch genauer zu. Das ist aber der Weg, der sich hier durchzieht, durch das Ganze. Genau. Ich schau mal, wie es mit den Fragen aussieht. Erstmal aber einen Schluck. Hier ist so viel Technik aufgebaut, es wird richtig warm hier drin tatsächlich. So, lass uns mal schauen. Ups. So, da bin ich jetzt wieder in groß zu sehen. Und ich würde mal schauen, wir gucken jetzt mal in eure Fragen rein und schauen mal, was so eure Gedanken zu diesem ganzen Thema sind oder vielleicht auch andere Fragen. Ich versuche das so ein bisschen zu sortieren. Wir versuchen immer erst die Fragen zu machen, die sich auf genau das Ding heute beziehen. Also, erstmal ganz vielen Dank hier für viele Grüße. Ne, Roland und Andreas, freue mich, dass ihr dabei seid. Richtig, richtig schön. Und das Coole ist ja, ne, aus überall sind Leute mit am Start. Das finde ich so cool, dass sich hier echt so viel zusammen verbindet. Richtig schön. So. Hier eine Frage. Hängt der Glaube größtenteils damit zusammen, dass Jesus Christus in uns wohnt? Ich weiß nicht genau, wie du größtenteils meinst. Der Glaube hängt damit zusammen. Also, oder andersrum. Eine Folge, Auswirkung, Element, des Glaubens ist es, dass Christus durch den Heiligen Geist Wohnung nimmt in uns. Das ist so eine alte theologische Sprache, dass der Heilige Geist bei uns einzieht, dass wir vom Geist erfüllt werden. Also Glaube ist auch immer eine allgemeine, also allgemein ist das falsche Wort, welches Wort suche ich denn? Also nicht nur kognitiv, will ich sagen, sondern das ist auch eine leibliche Sache, das ist auch eine Sache des Herzens, das ist nicht nur eine Verstandessache. Jo. Gucken wir mal weiter. Jetzt geht es erstmal darum, wer wann wo wohnt und welche Seite vom Rhein die richtige und die falsche sind. Kenne ich mich gar nicht aus, hier oben im Norden. Christoph fragt, sind Notlügen Lügen mit guten Absichten mit der Bibel vereinbar? Gilt es auch als Sünde? Ist das dann genauso schlimm wie Lügen mit bösen Absichten? Die Bibel wertet Sünden nicht gegeneinander ab. Eine Sünde ist eine Sünde. Und der Trick bei Sünde ist ja gerade, dass eine reicht, um es sozusagen in die Grütze zu fahren. Und ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht zu weit führt, aber du fragst, Notlügen oder Lügen mit guter Absicht, würde ich die Gegenfrage stellen, wann ist eine Lüge mit guter Absicht, wenn eine Lüge ja per Definition und von ihrem Wesen her etwas Unwahres ist. Und wenn wir von Gott als Gott der Wahrheit sprechen und Gott, der die Wahrheit liebt, der die Wahrheit erfunden hat, kann etwas, was sozusagen aus dem Unwahren kommt, kann das dann wirklich gut sein? Wäre so eine kleine Gegenfrage von mir, über die man vielleicht mal nachdenken könnte. Aber auch Lügen, also Notlügen oder Lügen aus guter Absicht sind mit du sollst nicht lügen, sind damit einbegriffen. Ja, also Gott ist ein Gott, der die Wahrheit liebt. Jo, gucken wir mal weiter. So, hier geht es um Kirchen und um Rheinseiten immer noch. Ah, okay, es gibt die Frage nach dem Link. Man kann im Chat hier bei YouTube keine Links posten, das habe ich so eingestellt. Weil dadurch, dass es live ist und man nie weiß, was die Leute posten, kann niemand Links posten. So. Genau. Ihr könnt aber den Link sonst als Kommentar, wenn das Video fertig ist, als Kommentar unters Video schreiben. Ja, das ginge. Liz fragt, bin ich bibelfest im AT? Kannst du bitte die Übertretung, die Paulus anspricht, etwas genauer erklären? Die Gebote, das goldene Kalb, waren ja bei Mose, oder meint er das? Er meint sozusagen alles, was, also das ist ja immer ein wiederkehrender Zyklus im Alten Testament. Wird zum Beispiel in der Richterzeit ganz deutlich. Da gibt es ja diesen Richterzyklus, nennt sich das. Der ist ja so, das Volk, dem Volk geht's gut, dann werden sie ein bisschen lascher. Aber ich muss so, also dem Volk geht's gut, dann wird's alles ein bisschen lascher. Dann kommt ein fremdes Volk und greift die an. Das Volk jammert zu Gott. Gott schickt einen Richter, also einen Krieger, der das Volk wieder befreit, einen Feldherrn. Dann geht es dem Volk wieder gut und es geht von vorne los. Das ist ein ewiger Kreislauf und das zieht sich im Endeffekt durch. Genau, das goldene Kalb wäre ein Beispiel. Hast du recht, das ist nach der Gabe der Gebote gekommen, aber auch vor der Gabe Gebote. Also alleine in dem Stück von das Volk wird von Mose aus Ägypten geführt, bis hin zu die kommen an den Berg an, findest du schon eine ganze Menge an Texten, wo es darum geht, dass das Volk ein paar Schranken braucht. Alireza fragt, ab welchem Kapitel fängt Sodom und Gomorra bzw. Lot und so weiter an? Das ist Genesis 19, also erste Buch Mose, Kapitel 19. Ist auch nur das Stück, also viel mehr ist das nicht. Ist heute Dienstag eine Ausnahme? Ja, Dienstag ist heute eine Ausnahme. Nächstes Mal wieder Mittwoch. Elli fragt, wie geht's? Gut. Marco fragt, in Galater wird von einem Samen geschrieben. Das ist ja das, was wir gerade hatten. Leider wird zum Beispiel im 1. Mose 17 von der Mehrzahl gesprochen. Habe in mehreren Bibeln nachgeschlagen, ist überall so zu finden. Warum? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, in welchen du nachgeschlagen hast. Ich habe gerade ja nachgeschlagen. Und hier zum Beispiel ist es... Hier ist es Singular in der Schlachter. Ich habe die anderen jetzt natürlich nicht im Kopf. Könnte ich nochmal nachgucken. Das ist so eine Sache. Ach, guck mal. Viele Probleme lösen sich, wenn man einfach im Chat weiterliest. Der gute Kreon sagt, im Hebräischen ist es Singular. Also, und also Hebräisch, also im AT, ist ja auf Hebräisch geschrieben, ist es in Genesis 17 Singular. Warum manche das mit Plural übersetzen dann? Kann ich dir nicht beantworten. Jo, gucken wir mal weiter. Hast du Lieblingsbücher? Neben deinem Buch und der Bibel. Schöne Aufzählung. ja. Was sind denn Lieblingsbücher von mir? Das ist eine gute Frage. Also so Bücher, die ich quasi immer mal wieder lesen kann. Also ein Buch, was ich relativ regelmäßig lese, also jetzt im Bereich Romane, ist Robinson Crusoe. Da habe ich so ein altes Buch gekriegt, das hat ich glaube, mein Onkel hatte das als Kind oder so, das lese ich gerne. Und bei theologischen Büchern, so ein richtiges Lieblingsbuch habe ich, glaube ich, gar nicht da. Also es gibt Bücher, die mich immer eine bestimmte Zeit meines Lebens besonders prägen oder so, ne? Oder die habe ich dann gelesen und da hat es in einem bestimmten Bereich dann Klick gemacht oder so. Aber ich würde nicht sagen, dass es so das Lieblingsbuch irgendwie dann ist. Das ist eher sowas, was für eine bestimmte Zeit echt gut und wichtig war. Ja, das beschreibt es vielleicht eher. Genau. Simona fragt, da das Gesetz später kam, heißt es dann, dass Abraham keinen Ehebruch mit Hagar begangen? Das ist eine besondere Situation, weil streng genommen, also, warte mal, ups. Ich muss kurz blättern. So, hier. Hagar. Hier, wir sind Genesis, also 1. Mose 16. Und Sarai, also Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Das ist ja das Grundproblem. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Also das ist so ein im damaligen Kulturkreis, aber auch biblisch nicht unbekannt, dass man zu der Zeit war es so, dass also ein Nachkomme, gerade der männliche Nachkomme, ist extrem wichtig, zur damaligen Zeit und auch extrem wichtig für Abraham, weil das den Besitz sichert. Also nun hat Abraham nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem, das, was er hat, das wird über die männliche Linie weitergegeben und bleibt damit sozusagen in der Familie, wenn man so will. Und nun kriegen er und Sarah keine Kinder. Und Sarah schlägt vor, Mensch, nimm doch die Magd von mir als Nebenfrau, denn das System der damaligen Zeit erlaubt es, dass wenn diese Magd schwanger wird und ein Kind kriegt, dass das sozusagen als Kind von Abraham und Sarah dann als Erbe gelten kann. Das ist ein bisschen tricky. Aber das ist dann sozusagen, es gibt, frag mich nicht wo, aber in irgendeiner in irgendeiner anderen, in einem anderen Text in der Bibel, wo es darum geht, da gibt es auch so eine Redewendung, irgendwie durch ihren Schoß Kind bekommen oder sowas. Da gibt es irgendwie sowas. Ich frage mich jetzt aber nicht, wo das steht. Und das ist die Idee dahinter. Ist es dadurch richtig oder gut? Glaub nicht. Denn was passiert? Also dieser ganze Komplex geht ja darum, dass bereits davor in Genesis 12 schon das erste Mal und in 15 auch nochmal Abraham von Gott die Zusage bekommt, dass er Vater von vielen Völkern werden wird. Das heißt, Abraham versucht hier so ein bisschen das, die Erfüllung der göttlichen Verheißung in die eigene Hand zu nehmen. Ja, also er sagt, Mensch, wie lange lässt Gott denn noch auf sich warten? Ich versuche das schnell nochmal vielleicht selbst. Der ganze Streit, das ganze Problem, alles, was sich daran anschließt zwischen Sarah, Hagar, Abraham, Ismael und so weiter, ist dann die Geschichte, die daraus folgt. Ja. Gut. Sehr schön. Ja, wunderbar. Hier werden jetzt noch gerade aufgezählt, welche Bibeln das in Samen in Einzahl oder Mehrzahl nehmen. Kreon hat nochmal nachgeguckt. Zaracha ist das im Hebräischen dein Same. Also Singular. Frage, darf man am Sonntag lernen oder lieber die Woche über stressen, um Sonntag den vollen Ruhetag zu haben? Das Thema hatten wir ja schon ganz oft. Wie gehen wir mit dem Sonntag? Wie gehen wir damit um? Aus psychologischer Sicht und ich glaube auch aus Sicht so Gottes auf deine Gesundheit wäre es gut, einen Tag die Woche zu haben, wo wirklich gar nichts dran ist. Also zum Beispiel kein Lernen für dich oder kein Arbeiten für mich oder irgendwen anders. Ist ja immer die Frage der Motivation. Die Frage der Motivation, warum hältst du diesen Tag frei? Ne, also wird das zu einer Werkgerechtigkeit am Ende des Tages? Kannst du vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob du dabei warst, in der Bible-Study vom vorvorletzten Mal, ich weiß es nicht genau, also auch in diesem Galater-Teil, weil diese Frage, die kam vorher schon mal. Genau. So. Frage. Konstantin hat ja den Sabbat von Samstag auf Sonntag geschoben, wenn ich mich nicht irre. Viele sagen jetzt, dass am Sonntag zur Kirche zu gehen falsch ist, weil wir dann den Sonnengott huldigen. Du bist ja in guter Gesellschaft unterwegs, Welti. Also, das ist ja eine zweigeteilte Frage. Hat Konstantin den Sabbat von Samstag auf Sonntag geschoben? Nee, hat er nicht. Der Sabbat ist im Judentum ja von Sonnenuntergang am Freitagabend bis Sonnenuntergang am Samstagabend, wenn du das mit unseren Tagen vergleichst sozusagen. Ne? Das Christentum hat von Anfang an, ist es ganz, ganz schnell dazu übergegangen, den Sonntag als den besonderen Tag zu nehmen. Einfach aus dem simplen Grund, weil es der Tag der Auferstehung ist. Ostersonntag. Nicht Ostersabbat, sondern Ostersonntag. Von daher ist das so. Und Konstantin war 325 nach Christus. Also das Edikt, dass das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich wurde, war 325 nach Christus. Und das Christentum hat vorher schon den Sonntag als Feiertag benutzt. Natürlich haben die auch den Sabbat teilweise noch benutzt, weil das einfach kulturell der freie Tag war. Also ne, du musst dir das ja immer so vorstellen. Du bist dann, weiß ich nicht, in einer Stadt bist du einer von 10 Christen und die anderen sind zum Beispiel noch praktizierende Juden. Das heißt, an dem Sabbat ist da einfach alles dicht und nichts los. Also du hast gar nicht so groß die Wahl, was anderes zu tun. So, ne? Aber der Sonntag war schon von ganz früh, in der ganz frühen Geschichte des Christentums, auch vor Konstantin schon, der Fokuspunkt der Woche durch die Auferstehung. Dann der zweite Teil der Frage. Viele sagen jetzt, dass am Sonntag zur Kirche zu gehen falsch ist, weil wir dann den Sonnengott huldigen. Also das würde ja aber bedeuten, du sagst ja zum Glück, viele sagen, ich nehme an, du sagst das nicht und du hast die ernsthafte Frage, aber also da muss man sich ein bisschen an den Kopf packen, wenn, also wie kurz ist die Logik sozusagen, wenn das Objekt oder das Subjekt meiner Anbetung davon abhängt, an welchen Tag ich hingehe. Was passiert, wenn ich Dienstag oder Donnerstags zur Kirche gehe? Ne, Donner, Tor. Bete ich, wenn ich Donnerstags in eine Kirche gehe, bete ich dann Tor an? Also, das macht ja keinen Sinn. Also, das, was der auf der anderen Seite, den ich anbete, der tauscht sich ja nicht durch, je nachdem, wann ich hinkomme. Ja? Also das, nee. Das macht dir da mal keine Sorgen oder keine Angst, das ist Quatsch. Also du kannst an einem Sonntag zur Kirche gehen. Du kannst aber genauso auch, wenn es einen Gottesdienst an einem Samstag gibt, gibt es ja manchmal so Vorabendgottesdienste zum Beispiel, kannst du genauso hingehen. Ja? Also der Wochentag ist nicht davon abhängig, wer deine Gebete am anderen Ende hört. Das ist gut. Frage, wieso ist Abrahams Samen an Jesus beteiligt? Andersrum wird ein Schuh draus. Jesus ist an der Verheißung beteiligt. Weil Jesus von Anfang an sozusagen das Ziel dieser Verheißung ist. Das heißt, du musst bei der Verheißung von Gott ausdenken, also von Jesus ausdenken und nicht von Abraham ausdenken. Abraham ist einfach nur der Empfänger der Verheißung. Und es ist sozusagen nicht, dass Abrahams Same an der Verheißung beteiligt ist, sondern das beschreibt sozusagen den Weg. Von Abraham geht es dann weiter und die endgültige Erfüllung, die findet es in Jesus. Hier findet es die Ankündigung bei Abraham und die Erfüllung gibt es in Jesus. Ich glaube, ihr seht alles spiegelverkehrt, was ich tue. Carsten sagt, naja, 3,21, Konstantin erklärt Sonntag zum Ruhetag. Das stimmt, er erklärt ihn zum Ruhetag, weil im Zuge dessen das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion erhoben wird. Aber warum erklärt er den zum Ruhetag? Also ein logischer Schritt wäre ja, ne, wenn sozusagen das Christentum immer den Sabbat hat und durch das böse Römische Reich der Sonntag irgendwie da ist, dann würde ja spätestens dann wieder der Sabbat, also der Samstag zum Ruhetag gemacht werden. Verstehst du, was ich meine? Der wird ja dann nur zum Ruhetag erhoben, weil der schon vorher der Ruhetag war. Der wird ja nicht aus Jux und Dollerei ene minimu rausgepickt, sondern an dem Punkt ist es ja schon so, ne? Konstantin sagt, okay, wir machen das Christentum zur Staatsreligion, zur großen, zur einen wichtigen Religion im Römischen Reich. Was gehört dazu? Ah, Sonntag ist ein Ruhetag. Ich weiß, Konstantin ist so der Todfeind von manchen christlichen Gruppen, weil der ist der Böse, wo alles angefangen hat und der hat uns alle betrogen und der hat die Bibel geklaut und falsch gemacht und der hat sowieso alles, ganz böser Bube. Aber ganz so einfach ist es manchmal dann doch nicht. So viele Fragen kommen heute gar nicht mehr. Dann sind wir ja schon fast fertig. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Das war schön. Guck mal, klappt auch an einem Dienstag, ne? Nächste Woche ist es dann aber wieder Mittwoch. Ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber in den Kalender. Nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Nee. Nächste Woche ist es wieder am Mittwoch. Also, Mittwoch, der 13. Januar, machen wir weiter mit dem nächsten Stück aus dem Galaterbrief. Und dann, ne, geht's weiter. Ich freue mich. Also, falls du die alten Teile noch nicht gesehen hast, es gibt, ich glaube, 6 Folgen schon zum Galaterbrief hier auf dem Kanal. Guck die, wenn du noch nicht gesehen hast, schick dir Leute weiter, lade Leute dazu ein beim nächsten Mal. Du merkst ja, wir haben es immer so, dass wir uns ein Stück angucken, aber auch immer sowas wie bestimmte Themen, die sich daraus ergeben. Ne? Da, und das heißt, man kann immer ganz gut mit einsteigen. Genau. Wunderbar. Also, lass uns zum Schluss gerne noch gemeinsam beten und Gottes Segen erbitten. Und dann geht jeder von uns, ich weiß nicht, aufs Sofa, wenn ihr da nicht eh schon seid. Ich gehe aufs Sofa. Also, lass uns beten. Großer Gott, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir heute haben, dass wir mit Menschen aus ganz Deutschland hier Bible Study machen können, dass wir online zusammenkommen können, um tiefer in dein Wort einzusteigen, um dich zu feiern, um zu lernen, um gemeinsam im Austausch zu sein, Fragen zu beantworten und im Glauben zu wachsen. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und Gott, ich bitte dich um deinen Segen für uns. Ich bitte dich, dass du uns immer neu diese Verheißung, die du Abraham schon gegeben hast, ins Herz schreibst. Dass wir immer neu erleben, dass diese Verheißung, dieser Glaube, den Abraham hatte, dass er bereit war, Gott zu folgen, wohin es auch geht, dass der auch Fuß fasst in unserem Leben. Dass wir uns darauf rückbesinnen, dass das das Wichtige, das Zählende ist in unserem Leben. Auch gerade in dieser Zeit, wo die Dinge manchmal Kopf stehen. Sei du bei uns, segne uns mit deinem Segen, mit deiner Gnade, deiner Liebe. Und wir danken dir für alles, was du in Jesus für uns getan hast. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns ja vielleicht nächste Woche, dann wieder am Mittwoch, wieder. Also, einen schönen Abend euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir sehen uns.